Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext unternimmt heute eine Expedition in die unvorstellbaren Weiten des Alls. Hinaus in die Grenzbereiche unseres Sonnensystems, dorthin, wo kosmische Winde aufeinanderprallen und interstellare Wolken aus Sternenstaub vorüberziehen. Unsere Reiseleiter in diese rätselhafte Welt sind die beiden Raumsonden Voyager 1 und 2. Sie wurden 1977 auf die Reise geschickt und sollten eigentlich nur für 4 Jahre den Dienst tun. Doch 35 Jahre danach erforschen sie noch immer das All. Thomas Häusler zeichnet die Geschichte einer Expedition nach, die so weit ins Unbekannte vorgestoßen ist wie keine zuvor.
Kilometer. 104, 108, 112, 116.
Entfernung und Geschwindigkeit der Voyager-Sonden sind unvorstellbar. Voyager 1 ist heute von der Erde 46.750 Mal so weit entfernt wie der Mond. Bis zum Ende der Sendung werden weitere 30.000 Kilometer dazugekommen sein. Kein menschgemachtes Objekt ist weiter ins Unbekannte vorgestoßen.
Es ist großartig, wenn man dahin vorstößt, wo noch niemand war. Man merkt schnell, dass die Verhältnisse ganz anders sind, als man sich vorstellte. Bald wird Voyager 1 das Sonnensystem verlassen und in den interstellaren Raum vordringen. Dort werden uns weitere Überraschungen erwarten.
Ed Stone, 75 Jahre alt. Wenn es einen Vater der Voyager-Mission gibt, dann ist er es. Seit 1972, als die Sonden auf dem Reißbrett entstanden sind, ist er Astrophysiker, wissenschaftlicher Leiter des Projekts. Der Enthusiasmus des Ed Stone sei außergewöhnlich, sagt die Physikerin Rosine Lalmont, die mit ihm zusammenarbeitet. Dieser Enthusiasmus ist manchmal aus Ed Stones Stimme herauszuhören, sonst aber ist er ganz der nüchterne Wissenschaftler. Darum lassen wir Rosine Lalmont die Frage beantworten, wie sich Vater Stone fühlt angesichts zweier Kinder, die die Erwartungen an sie weit, weit übertreffen.
Dass die Sonden auch nach so vielen Jahren noch kostbare Erkenntnisse liefern, das löst starke Gefühle aus. Die Aussicht auf einen Vorstoß in den interstellaren Raum ist fabelhaft.
The temperature is quite cold, maybe 20 degrees above absolute zero.
Es ist sehr kalt da draußen, etwa minus 250 Grad. Es ist auch sehr dunkel und fast wie in einem Vakuum. Wenn wir hier auf der Erde ein Vakuum erzeugen wollen, bekommen wir es nicht so gut hin.
Ein kosmischer Passant würde Voyager 1 also gar nicht vorbeipfeifen hören, wie wir es vorher impliziert haben. Denn im fast Vakuum kann sich der Schall nicht fortpflanzen.
Die Sonne erzeugt eine riesige Blase um sich herum, mit Teilchen, die sie ausstößt. Dieser Sonnenwind jagt mit 1,5 Millionen Kilometern pro Stunde durch den Raum und trifft dann auf Teilchen und Gase, die vom All draußen herandrängen. In dieser Grenzregion zwischen der Sonnenblase und dem interstellaren Raum befindet sich Voyager 1 jetzt, denn ihre Messinstrumente zeigen an, dass der Sonnenwind abrupt abgebremst worden ist. Sie passiert also die Region, wo die beiden Teilchenströme aufeinanderprallen und könnte bald in den Raum zwischen den Sternen vorstoßen. Vielleicht morgen, übermorgen oder in einem Jahr.
Außerhalb des Sonnensystems wabert Staub, den mehrere explodierte Sterne um sich geschleudert haben. Ed Stone sagt, man habe dank theoretischer Überlegungen zwar eine Vorstellung davon, wie dieser Sternenstaub in unserer Nachbarschaft beschaffen sein könnte.
Aber diese Theorien werden wohl über den Haufen geworfen, wenn Voyager dorthin gelangt. Während dieser Mission haben wir immer wieder gesehen, unsere Modelle von der Wirklichkeit sind ungenau. Darum müssen wir ja Raumschiffe ins All schicken und die Natur erkunden.
Are clearly not, in fact, completely accurate, and that's the reason we need to explore to really learn what nature is doing.
As we were learning to launch spacecraft, which was difficult enough in the 60s, people got much better.
Nach den ersten zaghaften Raketenstarts in den 60er Jahren wurden die Ingenieure zunehmend besser. Die ersten Computer halfen ihnen, die Flugbahnen immer genauer zu berechnen.
Jim Simbelman, Kurator am Smithsonian Museum für Luft- und Raumfahrt in Washington. Er sagt: Die 1960er waren nicht nur gesellschaftlich eine Ära des Aufbruchs, auch die US-Raumfahrt spürte den Frühling nach dem Sputnik-Schock von 1957, als die Sowjets als erste einen menschlichen Artefakt ins All beförderten.
And those are the guys that literally discovered, hey, if we go by this planet just right, it swings us on to another one with a lot less fuel and things like that.
Plötzlich machten die Ingenieure eine aufregende Entdeckung. Hey, wenn wir eine Sonde in der richtigen Flugbahn an einem Planeten vorbeischicken, so schleudert seine Schwerkraft das Raumschiff mit höherem Tempo in eine neue Richtung.
It was a very exciting time. That was actually a graduate student, Gary Flandreau. He was looking for ways to take advantage of these flyby of planets to give a sort of a slingshot boost in speed.
Das war eine sehr aufregende Zeit. Ein Doktorand namens Gary Flandreau entdeckte, dass sich diese planetare Schwerkraftschleuder für eine ganz spezielle Mission nutzen ließ. Eine Raumsonde, in den Jahren 1976 bis 1979 gestartet, könnte dank einer seltenen Planetenkonstellation an allen vier Riesenplaneten des Sonnensystems vorbeireisen: Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. So begann die Planung einer ambitiösen Mission, der großen Tour. In nur 12 Jahren wollten wir eine Sonde von Planet zu Planet katapultieren, vom Jupiter bis zum Uranus und Neptun, die noch nie eine menschliche Sonde besucht hatte.
This opportunity to do all four planets happens once every 176 years. So this was not even a once in a lifetime opportunity to do this.
Diese Planetenkonstellation tritt nur alle 176 Jahre auf. Es war also eine unglaubliche Gelegenheit.
All of these missions, even though the scientists get all excited, we have to convince Congress.
Auch wenn die Forscher aus dem Häuschen gerieten, die Mission musste erst vom amerikanischen Parlament bewilligt werden, erklärt Raumfahrthistoriker Jim Simbelman.
Goodbye to you, my trusted friend.
And in the early 70s, we were coming down off of the successes of Apollo and NASA's funding as a whole.
In den frühen 70ern kamen die teuren Missionen zum Mond zu einem Ende. Das Rennen gegen die Sowjets war gewonnen. Das Geld für die Raumfahrt wurde gekürzt. Dem US-Kongress war die große Tour zu teuer. Er stoppte sie.
Re-evaluate it somehow.
Goodbye, Papa, it's hard to die.
Es braucht keine große Fantasie, um sich die bodenlose Enttäuschung von Ed Stones Team vorzustellen. Darauf angesprochen bleibt er aber sich selbst treu und entsprechend nüchtern. Man kann sich also die Einspielung seiner Antwort sparen. Stattdessen Raumfahrthistoriker Jim Simbelman.
There was great disappointment because everybody figured when the
Jeder wusste, das war's mit der Reise zum Neptun. Denn wenn man die Planetenkonstellation von 1976 bis 1979 nicht nutzen durfte, dann brauchte es für einen Besuch dort neue, immens teure Raketen, deren Bau selbst in ferner Zukunft völlig ungewiss schien.
Immerhin konnte die Raumfahrtagentur NASA dem Parlament eine kleinere Mission abbringen, der Besuch zweier Zwillingssonden bei den beiden Nähern der vier Riesenplaneten, Jupiter und Saturn. Doch das Entwurfsteam der Voyagers heckte einen kühnen Plan aus. Man würde die zwei bewilligten Sonden bauen und 1977 losschicken, also im Zeitfenster der besonderen Planetenkonstellation. Wenn nun Voyager 1 an Jupiter und Saturn vorbeigezogen sein würde, dann könnte man die nachfolgende Voyager 2 immer noch so an Saturn vorbeilotsen, dass dieser sie doch noch auf die große Tour Richtung Uranus und Neptun schleudern würde. Das konnte aber nur klappen, wenn die Sonden trotz knappem Budget extra massiv gebaut werden konnten und wenn die Bilder und Messdaten, die die Voyagers von Jupiter und Saturn zur Erde senden würden, sich als so spektakulär erwiesen, dass dem Parlament das Herz und das Portemonnaie doch noch aufgingen, um die Verlängerung der Tour zu finanzieren. Diese Überlegungen behielten die Forscher aber für sich.
They just didn't bother to tell anybody that that was still a possibility.
Am 20. August 1977 stieg Voyager 2 auf einer Titan-Centaur-Rakete in den Himmel. 16 Tage später folgte Voyager 1, ebenfalls auf einer Titan, ebenfalls vom Kennedy Space Center in Florida. Trotz aller Ingenieurskunst gerieten die Zöglinge des Edstone bald in große Probleme. Voyager 2 ging fast verloren.
These were the first fully automated spacecraft. They had to be designed that way because
dies waren die ersten vollautomatischen Raumsonden. Das ging nicht anders. Wenn sie beim Jupiter sein würden, würde jede Kommandoübertragung 4 Stunden dauern. Man konnte die Sonden also nicht direkt von der Erde aus steuern. So statteten wir sie vor dem Start mit Instruktionen aus, die wir während des Flugs vorzuergänzen wollten. Und die Sonden taten auch alles, was wir ihnen einprogrammiert hatten. Aber es stellte sich als das Falsche heraus.
Ein Mitarbeiter Ed Stones beschrieb die dramatische Situation damals so.
Die Triebwerke feuerten zur Unzeit und die Bordcomputer setzten sich über Befehle hinweg, die wir ihnen sandten. Sie zeigten Züge, die auf verdrehte Weise fast menschlich wirkten oder eher psychotisch. Wir hatten den Systemen eine gewisse Sensibilität einprogrammiert, offenbar zu viel. Kleine Fluktuationen in der Umwelt lösten bei den Rechnern panische Reaktionen aus. Wir mussten die Programme neu schreiben und sie per Funk an die Sonden übermitteln, um sie zu beruhigen.
Die Fernpsychotherapie im Kosmos funktionierte. Die Voyagers beruhigten sich und nahmen Kurs auf den Riesenplaneten Jupiter. Ein erstaunlicher Erfolg angesichts der primitiven Elektronengehirne an Bord. Wenn man Ed Stone um einen Vergleich dieser Computer mit heutigen Geräten bittet, so lacht er etwas hilflos.
If you look at the hardware, if you compare it with an iPhone, what's the comparison like?
Oh, well, there's really no comparison. Our computers have 8,000 words of memory. Words. Not gigabytes or anything like that. Words.
Der Speicher der Bordcomputer umfasst ganze 8000 Worte. Und trotzdem sind durch diesen Minispeicher in den letzten 34 Jahren Messdaten geflossen, die 20.000 dicke Bücher füllen würden. Und was noch viel wichtiger ist, diese Messdaten und Fotos der 11 Instrumente und der Kamera an Bord haben unser Bild vom Sonnensystem grundlegend verändert, sagt der Raumfahrthistoriker Jim Simbelman.
The Voyager missions literally rewrote the textbooks for the entire outer part of the solar system, everything beyond Mars.
Die Voyager-Mission habe die Lehrbücher über die Planeten jenseits des Mars buchstäblich neu geschrieben. Eine erste Ahnung von diesen Erfolgen schenkte Voyager 1 seinen Erbauern sogar noch in den ersten problembeladenen Wochen der Mission, als die Bordkamera aus 12 Millionen Kilometern Entfernung ein Abschiedsbild von der Erde schoss, wie es noch nie ein Mensch gesehen hat. Am unteren Bildrand ist die bekannte blau schimmernde Kugel zu sehen und schräg darüber die gelbliche Sichel des Mondes. Zusammen waren diese beiden Gestirne zuvor noch nie auf ein einzelnes Foto gebannt worden. Nach 1,5 Jahren Reise näherte sich Voyager 1 im Frühjahr 1979 dem Jupiter. Ein Gigant aus Gas, der größte Planet des Sonnensystems mit einem Durchmesser von 143.000 Kilometern. 11-mal größer als jener der Erde. Auf dem Vorbeiflug nahm Voyager die ätherische Musik des Jupiter auf. Es sind Messungen der Bordinstrumente umgewandelt in Schallimpulse. Die Sonde nahm auch den geheimnisvollen roten Fleck des Jupiters unter die Lupe. Bereits vor 300 Jahren hatten die Astronomen durch ihre Fernrohre ausgemacht, aber erst Voyager konnte zeigen, dass es sich dabei um einen gewaltigen Sturm handelt, den größten im Sonnensystem. Der Vorbeiflug am Jupiter bescherte den Forschern aufregende Stunden, aber es kam noch besser. Als Voyager 1 4 Tage danach an Io vorbeisauste, einem Mond des Planeten Jupiter. Die Bilder, die Voyager von Io zur Erde sandte, zeigten Anzeichen einer ungeheuren vulkanischen Aktivität. 300 Kilometer hoch stiegen die Auswürfe von 9 aktiven Vulkanen.
Before Voyager, the only active volcanoes known were here on Earth. And suddenly we found active volcanoes on a small moon.
Vor Voyager wusste man nicht, dass es außerhalb der Erde Vulkanismus gibt. Und dann trifft man auf diesen kleinen Mond, dessen Vulkane sogar 10-mal aktiver sind als hier. Diese Erkenntnis war so unerwartet und sie steht damit für die ganze Mission. Wann immer wir an einem weiteren Mond oder Planeten vorbeikamen, war der wieder anders. Die wichtigsten Entdeckungen sind eben jene, die man nicht erwartet.
Das Sonnensystem und seine planetarischen Bewohner erwiesen sich als bizarre Welt, in der gigantische Kräfte walten. Io zum Beispiel erglüht mit derart aktivem Vulkanismus, weil der Mond von der Schwerkraft seines mächtigen Planeten Jupiter so heftig durchgeknetet wird, dass sich sein Inneres zu Magma verflüssigt. Gewalt über Io übt Jupiter auch durch ein massives Magnetfeld aus, das mit dem Planeten mitrotiert, dabei immer wieder über den Mond Io streift und ihm pro Sekunde eine Tonne Material entreißt. Wie zerstörerisch das Magnetfeld und die Strahlung des Jupiter sind, davon wussten die NASA-Forscher seit weniger Jahren zuvor, die Sonde Pioneer 10 als allererste dem Riesenplaneten einen Besuch abgestattet hatte und gerade so davonkam. Das Strahlenbombardement schädigte ihre Optik und verschmorte einige Computerchips.
Because the radiation environment of Jupiter is so intense,
deswegen habe man die Bordelektronik der Voyager-Sonden so robust gebaut, dass nach Jupiter alles andere ein Kinderspiel gewesen sei, sagt Ed Stone. Nach Voyager 1 besuchte kurz darauf seine Zwillingsschwester den Jupiter. Darauf zogen beide zum beringten Gasriesen Saturn weiter. Voyager 1 kam im November 1980 dort als erste an. Wieder sendete sie wundervolle Bilder zur Erde. Und die Wissenschaftler nutzten dies genauso aus, wie sie es sich im Geheimen fast ein Jahrzehnt zuvor vorgestellt hatten, als das US-Parlament die große Tour abgelehnt hatte, die ersehnte Weiterreise zu den Planeten Uranus und Neptun.
What Voyager discovered was so much that we had not even thought there was there to be discovered, that there wasn't really much issue about continuing.
Die bisherigen Entdeckungen waren so spektakulär, dass das US-Parlament die Verlängerung der Tour ohne Murren bewilligte. Darauf lotsten die Flugingenieure die nachfolgende Voyager 2 so geschickt an Saturn heran, dass sie nach dem Rencontre auf eine Expressbahn Richtung Uranus und Neptun geschleudert wurde.
Uranus is almost twice as far from the Sun as Saturn. That means the sunlight is much weaker by a factor.
Uranus ist fast doppelt so weit entfernt von der Sonne als Saturn. Darum ist es dort am Mittag dunkler als auf der Erde in der Dämmerung. Wir mussten uns etwas ausdenken, um trotzdem unverwackelte Fotos machen zu können. Wir programmierten die Software an Bord so um, dass während einer Aufnahme die ganze Sonde mit dem Objekt mitrotierte, um scharfe Bilder zu bekommen. Und das war nur eine von vielen Verbesserungen, die durch die Verlängerung der Mission nötig wurde.
Fünf Jahre nach dem Saturnbesuch traf Voyager 2 beim Uranus ein. Noch einmal 3 Jahre später funkte sie als allererste Sonde betörende Bilder des blau schimmernden Neptun zur Erde. Man schrieb das Jahr 1989. Die große Tour war doch noch zu einem guten Ende gekommen, rapportierte auch Radio DRS.
Zum Voyager 2 Weltraumfieber in den USA, Rudolf Burger aus New York.
Aufregung, Medienrummel, Begeisterung, fast Ekstase. Das ist die Stimmung am Jet Propulsion Laboratory im kalifornischen Pasadena, wo hunderte von Wissenschaftlern, Journalisten und VIPs, Very Important Persons, eine Nacht dem Voyager 2 opferten.
Die Schwerkraft des Neptun katapultierte Voyager 2 auf eine neue Bahn. Auf zur Grenze des Sonnensystems hieß es nun. Ein Kurs, auf dem Voyager 1 bereits war. Dank aller Erfolge wurde noch einmal eine Verlängerung des epischen Treks bewilligt. Am 14. Februar 1990, fast 10 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, drehte Voyager 1 ihren Blick noch einmal zurück. Weg von den unendlichen Weiten des Alls, in deren Richtung sie nun eilte, hin zur Erde. Sie machte ein letztes Bild ihrer Heimat, die nur noch als ein winziger blasser Punkt im Dunkel des Alls aufschien.
From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love.
Der bekannte Astronom Carl Sagan verfasste eine Meditation zu diesem Bild, das zeigt, wie bedeutungslos die Erde ist im Kosmos und doch so wichtig für uns, ihre Bewohner. Es war der gleiche Carl Sagan, der die NASA dazu aufgefordert hatte, dieses ungewöhnliche Abschiedsbild aufzunehmen.
And cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
Danach richtete sich der Blick von Voyager 1 wieder nach vorne, in Richtung interstellarem Raum, wo sie nun über 20 Jahre später bald eintreffen könnte. Für weitere 15 Jahre reichen ihre Batterien, um den Kosmos zu erkunden. Dann wird der letzte Schallkreis für immer seinen Geist aufgeben.
116, 120, 124, 128.
Doch die Reise wird weitergehen. Noch für Millionen von Jahren werden Voyager 1 und 2 durchs All ziehen. Und dank Carl Sagan noch immer mit einer Mission.
Hello from the children of planet Earth.
Herzliche Grüße an alle.
Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
Tanti auguri e saluti.
Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos voluntatem abemus, et pacem per astra ferimus.
Bonjour tout le monde.
It was in the last months of 1976, Carl Sagan asked me and Timothy Ferris if we would be willing to collaborate with him on assembling a collection of sounds.
Im Dezember 1976 fragte Carl Sagan mich und den Publizisten Timothy Ferris, ob wir helfen wollten, Grüße in verschiedenen Sprachen, Geräusche, Bilder und Musik auszuwählen, die man den Voyager-Sonden mitgeben würde, wenn sie in einem halben Jahr starten würden.
Shalom.
Because it was the equivalent of designing a kind of cultural Noah's Ark to give kind of immortality to the artists and musicians whose work was included on the record.
Die Publizistin Andruin war begeistert von der Idee, eine Art kulturelle Arche Noah zusammenzustellen, die den ausgewählten Werken fast Unsterblichkeit verleihen würde. Die Musikbilder, Stimmen sollten kodiert und auf zwei vergoldete Schallplatten gepresst werden, die außen an den beiden Voyager-Sonden befestigt würden. Eine Skizze auf der Platte würde erklären, wie man sie abspielt.
Wir machten uns gleich an die Arbeit. Es war ein mystisches Erlebnis. Alle wussten ein Stück, das sie unbedingt mitschicken wollten. Bei mir war es die Cavatina aus Beethovens 13. Streichquartett. Schon als ich sie vor Jahren das erste Mal gehört hatte, fragte ich mich, wie ich Beethoven je danken könnte für diese Musik.
Beethoven wrote in the margin of the musical manuscript the word Sehnsucht, longing, which for...
Beethoven schrieb ins Manuskript das Wort Sehnsucht. Dieser Begriff drückt für mich den Kern der Voyager-Mission aus, die Sehnsucht der Menschen, ein Teil des Kosmos zu sein.
For the people of planet Earth.
Es folgten hektische Monate, in denen Andruin, Timothy Ferris und Carl Sagan die Flaschenpost zusammenstellten, die sie im Namen der Menschheit in den kosmischen Ozean werfen wollten.
It was a huge responsibility, an awesome responsibility in the truest sense of the word, and we felt that way.
Sagan and his colleagues were very acutely aware of the potential criticism which could be aimed at it being Anglo-centric or based.
Dem Team war bewusst, dass man ihm schnell USA-Lastigkeit vorwerfen würde, wenn es bei der Auswahl nicht aufpasste. Es ging deswegen so umsichtig vor, dass es dabei quasi das Genre der Weltmusik erfand, bevor es als solches überhaupt erkannt wurde.
Of that inclusiveness before it actually was a recognizable genre.
Diese Umsicht war umso bemerkenswerter, sagt der Raumfahrthistoriker William Macaulay, als die Voyager-Sonden allein von den USA gebaut wurden und man sich damals im Kalten Krieg befand. Nichtsdestotrotz fragte Andrian die sowjetische Führung an, welches Lied sie mitschicken wollte. Die Antwort kam zwar zu spät, aber trotzdem sind zwei Stücke aus dem Sowjetreich mit in der kosmischen Flaschenpost.
As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet.
Immer neue Schwierigkeiten tauchten auf, als der damalige UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim unaufgefordert einen Gruß aufnahm, musste man beim US-Präsidenten nachfragen, ob er dies auch tun wolle. Präsident Carter entschied sich für die schriftliche Form.
Walter F. Mondale, Senatspräsident.
Dazu kam eine Liste mit den Namen einiger US-Parlamentarier.
Hubert H. Humphrey, Interim.
Auch dies aus diplomatisch-protokollarischen Gründen.
Robert C. Byrd, Howard H. Baker, Alan Cranston, Ted Stevens, Warren G. Magnusson, Thomas W. Kennedy.
Als Entschädigung werden die außerirdischen Finder der irdischen Botschaft Louis Armstrong lauschen dürfen, nicht aber den Beatles, weil die NASA nur Werke ins All senden wollte, wenn sie dafür die Lizenz erhielt. Ebenso lehnte es die NASA ab, ein Foto eines nackten Paares mitzuschicken. Dafür sind auf den 116 Fotos essende Menschen zu sehen, ein Baby, Bäume oder ein Flughafen. Ein Tonessay, den Andrian zusammenstellte, sollte wie die Bilder einen Überblick über das Leben auf der Erde vermitteln. Immerhin konnte sie dafür folgendes intime Geräusch an der NASA vorbeischmuggeln.
For me, it's a great source of self-esteem for our species, because we may be little guys, we may be living on a pale blue dot.
Für mich ist diese Botschaft eine Quelle der Selbstachtung für unsere Spezies. Wir mögen noch so viele Probleme haben, mögen auf einem blassen Punkt im All leben und trotzdem haben wir den Mut und die Cleverness aufgebracht, diese Mission mit unserer Botschaft ins All zu senden.
Space is really empty. It's not as though we're very close to any other star. There's less than a 1% chance in the next billion years that Voyager will come as close to another star as it is to the sun today.
Auch für den Chefwissenschaftler der Mission Ed Stone ist die Botschaft an Bord von Voyager 1 und 2 eher an uns selbst gerichtet als an ferne Intelligenzen in der Galaxis. Der Kosmos sei einfach zu leer, als dass unsere Flaschenpost je gefunden würde, sagt Ed Stone. Die Sonden kämen wohl niemals mehr so nah an ein Planetensystem heran, wie sie es trotz ihrer großen Entfernung von der Erde
17.964.516.000 Kilometer
noch immer sind.
4, 8, 12, 16, 20.
Wir können uns damit trösten, dass unsere Musik und einige weitere Zeugnisse der Menschheit vermutlich noch in Milliarden von Jahren durch die Milchstraße rasen und Kunde verbreiten von einem Wesen, das es selbst längst nicht mehr gibt.
Liebe Freunde im All, als Vorsitzender des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen und Vertreter Österreichs freue ich mich, Ihnen auf diesem Wege unsere Grüße.
Flaschenpost im kosmischen Ozean. Das war eine Sendung von Thomas Häusler mit den Stimmen von Bernhard Senn, Katharina Boxler, Raphael Zehnder und Heini Vogler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.